né? Okay. Ich freue mich heute hier zu sein in Hamburg-Barmberg. Und ich habe die Gemeinde jetzt in dieser ersten Stunde als eine sehr flexible Gemeinde erlebt. Und darum erlaube ich mir auch ein bisschen flexibel zu sein und ändere spontan das Thema. So radikal. Wisst ihr, es ist nicht einfach, in einer Gemeinde, die du so nicht kennst, zu predigen. Man stellt sich auf etwas ein, man sagt, okay, allgemeines Thema, Gerechtigkeit ist ja interessant, müsste interessant sein, aber so in Gesprächen, gestern Abend waren wir so auch in einem kleinen Kreis zusammen und da dachte ich, nee, ich kann das nicht. Irgendwie bin ich für diese Gemeinde nicht reif, über die Gerechtigkeit zu sprechen. Vielleicht werde ich Nachmittag reif dafür sein, ich weiß es nicht. Darum steige ich in das Thema ein und ich möchte mit euch ein Experiment machen. Ich beginne einen Bibeltext zu lesen und jeder, der erkannt hat, was das für eine Geschichte ist, ruft einfach rein und wir werden mal gucken, ob wir richtig liegen und wann. Nach dem ersten Wort, nach dem ersten Satz, nach anderthalb Sätzen, zwei Sätzen, drei, wie schnell erkennen wir einen Text? Ich sage natürlich nicht, das ist schwierig in so einer Gemeinde, wenn ich schon hier aufschlage, dann weiß jeder, woher die Geschichte kommt. Ne? Das ist bei den Siebentagsadventisten schwierig, so ein Experiment zu machen, aber trotzdem, ich wage es mal. Und er sprach. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere, schön, vom verlorenen Sohn, sind wir alle mit einverstanden? Mal gucken, ob immer noch, und ich lese die Geschichte weiter. Und der Jüngste von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land. Und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit Schoten, die Säue fraßen, und niemand gab sie ihnen. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht hinfort mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das genästerte Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein, Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Wie heißt das Gleichnis noch einmal? Sich wirklich? Woher kommt diese Überschrift dieses Gleichnisses? Wieso glauben wir, dass das ein Gleichnis vom verlorenen Sohn ist? Hat Jesus so diese Geschichte begonnen und gesagt, ich erzähle mal euch jetzt eine Geschichte mit der Überschrift der verlorene Sohn? Woher kommt die Überschrift? Wisst ihr, dass das ein jahrtausendlanges Irrtum ist? Dass dieses Gleichnis gar nicht so heißt? Denn in diesem Gleichnis geht es primär nicht um den verlorenen Sohn und nicht um den Älteren, der zu Hause geblieben ist. Das Zentrum dieses Gleichnisses ist Gott. Das Zentrum dieses Gleichnisses ist der Vater, nicht der Sohn, der eine und nicht der andere. Wie auch komplett das Zentrum der gesamten Bibel ist weder Moses noch Elias noch Petrus noch Paulus. Das Zentrum der gesamten Bibel ist Gott. Und genau so packt Jesus in ein kleines Gleichnis die gesamte Botschaft der Bibel rein und erzählt und versucht zu zeigen, wie der Vater im Himmel ist. Und darum rate ich euch mal, diesen Mut zu wagen und diese Überschrift, die ihr in euren Bibeln findet vom verlorenen Sohn, einfach durchzustreichen, wie ich das gemacht habe, und oben rüber schreiben das Gleichnis vom total verliebten Vater. Denn das ist der Inhalt dieses Gleichnisses. Jahrtausende lang gehen wir einem Irrtum um, wisst ihr warum? Weil es uns so nahe liegt, weil wir uns ständig um uns kümmern und glauben, dass genau um uns es hier in diesem Gleichnis geht. Und es geht wirklich nicht um den verlorenen Sohn. Es geht um den liebevollen Vater. Wieso erzählt Jesus dieses Gleichnis? Und so sollten wir vielleicht anfangen, die Bibel nicht so zu lesen, wie wir gewohnt sind. Die Brille, die wir gewohnt sind, aufzusetzen, wenn wir die Bibel lesen, vielleicht abzulegen und die Brille, die Jesus uns aufsetzen wollte, vielleicht erlauben, uns aufzusetzen. Dann würde das eine und das andere in der Bibel, die eine oder die andere Geschichte, in einem neuen Licht, im eigentlichen Licht, das in die Geschichte gelegt ist, erscheinen. Darum das Erste, wenn wir die Bibel lesen, vielleicht die Frage immer stellen, wer hat geschrieben, beziehungsweise wer hat erzählt. Wir lesen das in dem Matthäus-Evangelium. Im Lukas-Evangelium. Lukas hat diese Geschichte geschrieben. Lukas hat ganz genau hingeschaut und am Anfang des Lukas-Evangeliums steht auch sein Beweggrund, warum er dieses Buch schreibt. Er widmet es nämlich einem einzigen Menschen, dem Theophilus. Und er schreibt, weil ich möchte, dass du den Grund deines Glaubens wieder erkennst. Und das 15. Kapitel, wie beginnt es? Es nahten sich ihm, Jesus, aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihm zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Jesus war angeklagt. Jesus war jemand, der in eine Gemeinde gekommen ist, die ganz bestimmte Vorstellungen gehabt hat, wie die Gerechten, die Sieben-Tags-Adventisten der damaligen Zeit, sich aufzuführen haben. Sie haben eine ganz präzise Vorstellung gehabt. Die erste Vorstellung war, mit der Welt auf keinen Fall in Berührung zu kommen. Bitte auf keinen Fall und auf eine so große Distanz wie nur möglich zur Welt zu bleiben und zu sein. Darum, als Jesus kam und sich den Sündern näherte und nicht nur auf Distanz von 3 Meter mit ihnen blieb, sondern sich tatsächlich mit ihnen an einen Tisch gesetzt hat, Gemeinschaft geübt hat, waren die 7-Tags-Adventisten der damaligen Zeit perplex. Sie haben gesagt, dieser Welt will ein Prophet Gottes sein? Und was macht er? Er ist doch einer wie die Sünder. Wer mit den Sündern verkehrt, der ist ein Sünder. Also ist er ein Sünder. Und um diesem sozusagen Trugschluss nachzugehen, um ihn zu verändern in den Köpfen der Gläubigen damals, erzählt Jesus dieses Gleichnis. Und Jesus will nicht, auf keinen Fall, den verlorenen Sohn in den Mittelpunkt stellen, sondern den Vater. Und wenn ihr die Konstruktion dieses Gleichnisses euch anschaut, dann beginnt die Geschichte mit den Söhnen und kommt zum Vater. Dann wird sie fortgesetzt mit der Geschichte vom Älteren, der zu Hause geblieben ist, und endet wieder mit dem Vater. Das ist die Denkweise der damaligen Welt. Das, was das Wichtige war, steht einmal in der Mitte, und mit dem, das in der Mitte steht, schon von der Konstruktion des Erzählens her, ist auch am Ende erwähnt. So hat man damals das Wichtigste in den Vordergrund gestellt, indem man es in die Mitte gestellt hat und abgeschlossen hat. Wir schauen uns das Gleichnis an. Interessant ist es, und ich möchte so ein Bild euch zeigen von Rembrandt. Einer meiner Lieblingsbilder haben wir. Einer meiner Lieblingsbilder, das in St. Petersburg in einer Bildergalerie zu sehen ist. Und wenn ich diese Stadt besuche, dann besuche ich auch dieses Bild. Dann kommuniziere ich mit diesem Bild. Dann stehe ich davor. Dann lasse ich es auf mich wirken. Das Bild kommt irgendwann. Wir gehen zum Text rüber. Jesus erzählt, vielleicht ein bisschen Licht weniger hier machen irgendwie. Damit, das Licht ist sowieso duster. Und weil Rembrandt sozusagen das Licht nur auf das Wichtigste sozusagen geworfen hat. Und im Mittelpunkt von Rembrandts Bild ist im Vordergrund, das was ins Auge springt, ist wer? Wer? Nein! Schaut, wo ist mehr Licht, beim Vater oder beim Sohn? Eindeutig beim Sohn. Der Sohn steht im Vordergrund, zwar mit dem Rücken zu dem, der das Bild betrachtet, aber der Sohn ist aus. Der Vater, da sieht man nur das Gesicht und man sieht nur die Hände. Aber wir kommen zurück zu diesem Bild. Denn genau dieses Bild ist bei uns festgebrannt im Kopf und man müsste es vergessen. Sowas erzählte Jesus nämlich nicht. Zu den Details dieser Geschichte. Jesus erzählt von einem Menschen, der hatte 2 Söhne. Und der jüngste von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Ist das nicht frech? Ist das nicht frech? Stellt euch vor, vor allem so appelliere ich an die älteren Geschwister, du bist gerade in Frührente gegangen und hast gesagt, bevor ich noch sozusagen Geld ein bisschen habe, gönne ich mir und kaufe für den Rest meines Lebens ein Auto. Und er gönnte sich den letzten BMW 5er und rollte ihn in die Garage hinein. Am Abend desselbigen Tages, das war am Freitag, kommt sein Halbwüchsiger, der gerade vorgestern seinen Führerschein gemacht hat, und sagt: Vater, rück mal mir die Schlüssel vom BMW raus. Du brauchst dieses Auto sowieso nicht. Du Alter, wozu brauchst du das Auto?
Ich brauche es. Ich habe nämlich vor, zu Disco zu fahren. Alle Mädels werden auf mich abfahren. Ich brauche das Auto. Du brauchst es nicht. Vor wem brauchst du dich irgendwie präsentieren? Ich brauch's. Und du wirst sowieso nur 60 auf der Bundesstraße fahren und 80 auf der Autobahn. Ich brauche das Auto. Ich brauche die Power. Du nicht. Du kannst sie auch gar nicht nutzen. Gib's mir. Und außerdem, wie lange lebst du? Wie würdest du reagieren? Würdest du nicht voll ausflippen? Würdest du nicht sagen, hey, was leistest du dir hier? Was ist mit dir los? Bist du von allen guten Geistern verlassen? Würde es dich nicht aus der Bahn werfen und du würdest dir nicht sagen, was habe ich hier eigentlich erzogen? So ein Trottel. Was würdest du sagen? Dieser da will nicht den BMW. Der will mindestens ein Drittel eines Vermögens, das quasi ihm sowieso zusteht. Ist das nicht frech? Und der Vater? Er flippt nicht aus. Er wird nicht wütend. Er poltert nicht. Er geht wie ein Lamm zu seinem Zelt, öffnet den. Denn damals gab es keine englische Bank. Was man gehabt hat, hat man zu Hause aufbewahrt. Und packt ihm das Silber auf einen Wagen. Ich weiß nicht, wie viele Säcke. Und Jesus erzählt es wirklich so, wie er es gemeint hat. Hier gibt es in dieser Geschichte kein Wort, das nicht dazu gehört. Er erzählt das so, dass der nämlich nicht mal Dankeschön gesagt hat. Wie denkt die moderne Jugend? Nicht genauso? Mein Leben gehört mir. Ich mache, was ich will. Hey du, Alter, was willst du mir sagen? Du hast doch überhaupt keine Ahnung vom Leben. Redet die moderne Jugend nicht so? Ich übrigens auch. Hab genauso geredet, als ich jung war. Meinen Eltern gegenüber stand ich und gesagt, die haben doch keine Ahnung vom Leben. Absolut nicht. Ich musste mehrere Male auf die Schnauze... auf den Mund, auf die Nase fallen, darf man Schnauze sagen? Bevor ich begriffen habe, die haben recht. Und der Vater, er lässt ihn ziehen. Er lässt ihn ziehen, obwohl er weiß, gehen, wenn er weiter so den BMW fährt, der fährt gegen den ersten Baum. Er erlebt die Katastrophe seines Lebens. Und es hat nicht lange gedauert, bis er in der Katastrophe landete. Er landete nämlich bei einem Fremden und für einen Juden, bei einem Fremden anzukommen und anzubetteln und sagen, ich sterbe hier, ich darbe, kannst du nicht mal? Und der wird angestellt, Schweine zu hüten. Und das erzählt Jesus den Juden, die dieses Wort nicht mal in den Mund genommen haben. Jesus nimmt es hier in den Mund und redet ihnen in ihre heilige Ohren. Die sind beinahe abgefallen bei ihnen. So eklig war es für sie. Und von diesem Juden erzählt er, dass er nicht nur die Säue zu hüten hatte, so übersetzt es Luther, sondern er war so hungrig, dass er bereits bereit war, mit den Säuen an einem Trog zu essen, mit den Säuen den Tisch zu teilen. Tiefer geht's nicht. Tiefer geht's absolut nicht. Diese extreme Entfernung von dem, was er war, diese extreme Entfernung von seinem Vater, kann man nicht deutlicher skizzieren. Und dann erzählt Jesus, dass dieser junge Mann zu sich kam. Und die meisten Christen laufen seit Jahrtausenden dem nächsten Fehler. Sie sagen, hier hat er sich bekehrt. Denn er sagte zu sich, indem er in sich gegangen ist, ich habe gesündigt gegen den Vater und gegen den Himmel und gegen den Vater. Ich bin nicht mehr wert, sein Sohn genannt zu werden. Ich gehe und schreibe eine Bewerbung und werde vielleicht bei ihm angestellt. Ist das eine Bekehrung? Und ich sage euch, nein, ist sie nicht. Denn wenn einer bei den Säuen gelandet ist und mit ihnen den Tisch bereit ist zu teilen, ist es ein Verdienst zu sagen, stopp, ich habe ja jemanden, ich habe ja wenigstens einen Arbeitgeber, der humaner ist als der. Ist es ein Verdienst? Wenn bei dir der Zahn anfängt zu schmerzen, samstags, sonntags, und du montags rennen würdest, nicht zum Autoschlosser um die Ecke, sondern zum Zahnarzt, ist es ein Verdienst? Würde jemanden, wenn du bei dem Zahnarzt ankommst, würde er dir sagen, ach du toller, kluger, gescheiter Mensch, wie gut, dass du zu mir gekommen bist und nicht zum Autoschlosser wegen deines Zahnes. Ist es nicht nur logisch? Wenn ein junger Mann, der in eine Schlamassel geraten ist, und nicht weiß, wie ich da rauskomme, sein Vater aber ein Fürst ist, ist es nicht nur logisch, daran zu denken, vielleicht kann der mir helfen? Das ist kein Verdienst. Dafür gibt man keinen Orden. Dafür kriegt man keine Medaille. Das ist nicht etwas Edles, was er hier gemacht hat, sondern nur ganz logisch. Oder wenn dein Auto kaputt ist und du nicht zum Zahnarzt, sondern zum Autoschlosser fährst, ist das ein Verdienst? Der Sohn, der hin zum Vater geht, geht nicht, weil er den Vater liebt, sondern weil er sich liebt. Der Sohn geht zum Vater, weil er gezwungen ist, dahin zu gehen. Denn in diesem Dreck, in dem er gelandet ist, gibt es nur einen Ausweg. Und da war er natürlich clever für sich, dass er diesen Ausweg erkannt hat und gesagt hat, ja gut, ich habe verloren, ich habe bei ihm alles verloren, bei dem alten Sohn kann ich nicht mehr genannt werden, aber wenigstens kann ich den Versuch starten, bei ihm angestellt zu werden. Und er kommt nach Hause, er macht sich auf den Weg zurück. Und in der Geschichte erzählt Jesus, und als er noch weit entfernt war, und dieses Wort ist von einer globalen theologischen Bedeutung, egal was du in deinem Leben machst, egal wie du dich veränderst, egal welche Veränderung du ethisch, moralisch unternimmst in deinem Leben, weil du kapiert hast, du lebst wie ein Verrückter, man kann besser leben, das bringt dich zum Himmelreich nicht näher. Denn trotzdem, dass er das unternommen hat und lange unterwegs war, war er noch weit entfernt vom Haus. Und da sah ihn sein Vater. Da sah ihn sein Vater. Und in dieser Geschichte wird erzählt, da sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und weiter wird erzählt, er lief. Schon das passt in keinen Rahmen. Kein Fürst der damaligen Zeit, und das ist bis auf den heutigen Tag im Nahen Osten oder im Fernen Osten genauso, kein Fürst, kein Scheich würde je laufen, egal was passiert ist. Selbst wenn sein Sessel unter seinem Gesäß brennen würde, würde ein Scheich nicht davonlaufen, er würde davon schreien. Und das war damals genauso. Und da läuft einer, da rennt einer, der ist verrückt. Jeder würde anschauen und sagen, hey, hallo, wohin rennst du? Ein Scheich, ein Fürst im Nahen Osten läuft nicht. Der wird entweder getragen oder er schreitet, selbst zum Stehnörtchen, selbst wenn es brenzlig wird. Und dann? Was steht dann? Habt ihr es noch im Ohr? Ich habe dieses Experiment mit Menschen gemacht, die die Bibel zum ersten Mal gelesen haben, und zwar vor so und so vielen Jahren in der ehemaligen Sowjetunion, unter den Atheisten, unter den Lehrern. Ich las diese Geschichte und las diese Geschichte bis zu diesem Punkt, und dann fragte ich sie: Wie würdet ihr, die ihr Literatur kennt von Tolstoi, Dostoevsky, Shakespeare und so weiter und so fort, wie würdet ihr diese Geschichte weiter fortsetzen? Wie wäre es klassisch? Und genau das erzählten sie. Der Sohn, sobald er seinen Vater im Visier hätte, würde zum Vater rennen wie verrückt, würde vor dem Vater fallen auf die Knie und würde sagen: Mein Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. So hält Rembrandt die Geschichte fest. Denn seit Jahrtausenden hängt sie so bei den Heiden im Kopf. So denken die Heiden. Sie denken, wenn sie ihr Leben dahin geworfen haben und verhunzt haben und jetzt sich bekehren, sagen, das war alles schlecht und ich kehre mich um, dann haben sie schon Großes geleistet. Das ist überhaupt keine Leistung. Das ist nur Raison. Das ist nur klug. Dafür kriegt man keine Medaille. Dann rennt der Vater. Und dann erzählt Jesus die dramatische Geschichte. Nicht der Sohn wirft sich um den Hals des Vaters. Nicht der Sohn fällt dem Vater um den Hals, sondern der Vater fällt um den Hals des Sohnes. Und nicht vergessen, er war noch nicht unter der Dusche. Er hat sich mit dem französischen Parfüm noch nicht besprengt. Er kam von den Säulen, von dem stank es wie die Pest. Und der Vater fällt ihm um den Hals, und nicht nur das, sondern Jesus legt Wert darauf zu sagen, er küsste ihn. Er küsste ihn. Die Sau. Denn für die Juden war er einer. Den würde kein Pharisäer und kein gerechter Siebentagsadventisten nicht mal anrühren, nicht mal anschauen. Dieser Vater rennt ihm entgegen, fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Und dann kommt das Verrückteste, was überhaupt in so einer Situation passieren kann. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt. Ist der irre? Er ist nach Hause gekommen, um angestellt zu werden. Er hat quasi eine Bewerbung in der Tasche. Er hat den Vater gesehen und rennt ihm, um die Bewerbung ihm in die Hand zu drücken. Der Vater aber fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Der Vater nimmt ihn nicht als Angestellten, als Bewerber an, sondern als einen Sohn. In der Geste der Umarmung und des Küssens habt ihr schon mal einen Chef gesehen, der einem, der sich anstellen lassen möchte in einer Firma, entgegenrennt, umarmt und küsst. Und der hat's nicht mal begriffen. Er liegt in den Armen des Vaters. Und der Vater herzt ihn und küsst ihn. Und er sagt: Stopp, 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 stopp. Das wollen wir klarstellen. Ich habe gesündigt. Gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Was macht der? Ist er nicht bei sich zu Hause? Hat er nicht alle Tassen im Schrank? Hat er einen Sprung in der Schale? Der Vater nimmt ihn bereits als Sohn an und er distanziert sich davon. Der ist doch absolut irre, oder? Was macht der Vater? Er hört nicht. Der Sohn kommuniziert mit dem Vater. Und der Vater als Reaktion auf diese Kommunikation, auf dieses "Ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich", der Vater lässt es links liegen und redet mit den Bediensteten. Was steht ihr so blöd da? Holt mal was Besseres, als er da angezogen ist. Und mal einen Ring und mal Schuhe an die Füße. Denn die Treter, die er da hat, das ist unwürdig für ihn. Und das ist eine nächste Geste, die man verstehen muss. Wenn ein hochrangiger, hochgestellter der Person, die man anspricht, auf das, was du sagst, nicht reagiert, dich nicht anschaut, bedeutet es, halt die Klappe. Hör mal auf, Blödsinn zu reden. Einer, der ignoriert wird, das ist so die nonverbale Kommunikation. Wenn ich jetzt auf das, was du gesagt hast, nicht reagiere, dann bedeutet es, du erzählst dir absoluten Stuss. Sei mal ruhig. Und er wendet sich zu den Bediensteten und sagt, anziehen, Ring an den Finger und Schuhe an die Füße. Er ist mein Sohn. Und er erklärt das auch. Er sagt, dieser ist tot geworden und ist auferstanden worden, ist verloren und ist gefunden worden. Und zwar hier in der deutschen Sprache ist es perfekt übersetzt. Genau das steht im Griechischen. Dieses Passivum Divinum. Er hat sich nicht selbst gefunden, sondern er wurde gefunden von jemandem. Das ist nicht in Vokabeln so direkt ausgesprochen, sondern diese Redewendung im Griechischen, das man in der Theologie als Passivum Divinum bezeichnet, zeigt, da war jemand dabei und dran, der ihn dazu gebracht hat, wo er gerade steht. Wie heißt das Gleichnis? In Lukas 15? Wie heißt das Gleichnis? Ist keine rhetorische Frage. Ich will nur hören, ob ihr es kapiert habt. Das Gleichnis von einem total verliebten Vater. Damit wollte Jesus das Licht auf den Vater im Himmel werfen. Was für einen Vater hast du in deinem Kopf? Mit was einem Vater da oben lebst du und redest du, wen betest du an? Das Problem unserer Zeit ist, dass wir sehr oft auf die Erlebnisse in unserer Familie und mit unseren Vätern und Müttern auf den Vater im Himmel projizieren. Darum stellen wir uns sehr oft den Vater da oben genauso hin oder vor wie unsere Väter. Das haben die Juden gemacht, das hat Rembrandt gemacht, das haben die Christen der zwei Jahrtausende gemacht, das machen wir immer noch. Der Vater da ist ein anderer. Er ist total verliebt. Er hat einen Plan. Ein Plan der Erlösung dieser Welt und nicht ein Plan der Verwerfung dieser Welt. Er sucht eine Chance, wo er diese Welt retten kann und nicht eine Chance, sie zum Teufel zu schicken. Dieser Vater liebt die Welt. Und in dieser Welt liebt er dich und mich. Für ihn ist absolut egal, wie deine Vergangenheit ausgesehen hat. Vielleicht so wie bei diesem Sohn. Nur er ist der Akteur, nicht du. Er ruft nach dir. Er sucht dich. Er ist bereit, dich zu umarmen, zu herzen und zu küssen. Und du? Womit bist du beschäftigt? Vielleicht mit dem, was du so in deinem Leben geleistet hast. Wie viel Zehnten du gegeben hast, wie viel Gottesdienste du besucht hast, wie viele Lieder du schon auswendig kennst und. Jesus skizziert uns einen anderen Vater. Den kann man nicht lieben. Ich möchte, dass du diese Geschichte wenigstens so ein Vierteljahr immer wieder bei dir zu Hause wenigstens einmal die Woche liest. Schau dir diesen Vater an. Den kann man nicht lieben. Amen. Beten. Lieber himmlischer Vater, du liebevoller Herr und Heiland,
Wie oft sehen wir dein wahres Gesicht nicht? Wie oft versteckt es sich hinter unseren falschen Vorstellungen von dir? Herr, ich danke dir, dass du hier auf Erden warst. Ich danke dir, dass du uns den Vater nahe bringen wolltest und dass du auf Golgatha es gezeigt hast, wie sehr du diese Welt liebst, wie sehr du jeden von uns liebst, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Herr, und seitdem hat sich nichts verändert. Du bist nicht ein anderer Gott geworden, sondern der gleiche, der ewige in Ewigkeit. Lass uns dein Angesicht anschauen, lass deine Liebe für uns sich offenbaren und möge, Herr, wir von dieser Liebe geleitet werden, weil sie uns verändern kann in ein Ebenbild, dass wir genauso liebevoll, genauso geduldig, genauso erfinderisch in der Liebe hier auf Erden, in unseren Familien, in unseren Gemeinden, da wo wir sind, leben können. Damit wir das Licht sind, das du durch uns in dieser dunklen Welt des Hasses, der Missverständnisse anzünden möchtest. Herr, segne deine Gemeinde hier in Hamburg. Segne deine Gemeinde in Deutschland. Segne sie weltweit. Und mögen wir, Herr, noch intensiver dich für uns offenbaren. Beziehungsweise offenbar dich uns aufs Neue und verändere uns. Um Jesu Willen. Amen.